Wir sitzen hier mit Sven Regener, Sänger der Band Element of Crime, seit über 30 Jahren unterwegs. Vielleicht magst du, Lena, einfach mal einsteigen mit deiner Frage.
Ja, gerne. Also, ich schätze deine Musik schon seit vielen Jahren. Und was ich mich dabei immer wieder frage, ist, wie du auf diese verrückten, wunderschönen, finde ich oft schrägen Bilder kommst, um Gefühle und Situationen zu beschreiben.
Ja, ich weiß es auch nicht. Wir machen ja immer zuerst die Musik und ich muss dann irgendwann den Text machen. Und man hat immer schon das Gefühl, dass in der Musik so ein Text drin ist. Man muss ihn eigentlich nur finden. Also das ist sehr stark durch die Musik eben inspiriert. Und ich kann es nicht erklären. Also das, dann könnte man es ja lernen oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist halt unser Stil, der ist halt so. Und das lässt ja nicht, ergibt sich das beim Zusammenspiel von Musik und dem Textdichten, ergeben sich einfach Dinge. Und das ist auch für mich selber oft überraschend, welche Richtung so ein Text plötzlich zum Beispiel nimmt, den man so und so anfängt und dann stellt man fest, dass sich eine ganz komische Wendung nimmt oder so. Ne? Also das ist relativ wenig bewusst, deshalb kann ich da auch leider nicht viel zu sagen.
Aber gibt es irgendwelche Instrumente, die vielleicht dann auch für eine bestimmte Richtung stehen, für eine bestimmte Thematik, für ein Gefühl? Also würdest du sagen, deine Trompete transportiert jetzt was ganz anderes als die Gitarre?
Das kann ich so nicht sagen, weil das mit den Gefühlen und mit den Texten, das ist Sprache, die hat natürlich auch einen Klang, das darf man nicht vergessen. Also es ist oft auch so, dass man auch viele Dinge um des Klanges willen auch macht beim Songtexten. Das ist eigentlich eine viel musikalischere Handlung, als die meisten Leute glauben. Und natürlich klingt eine Trompete ganz anders als eine Gitarre, hat ganz andere Möglichkeiten, aber auch ganz andere Grenzen. Und für mich, die Trompete speziell ist für mich immer so eine Alternative zur Stimme gewesen, also zu meiner eigenen. Das ist eher so, dass das so die die schönere Stimme oder irgendwas die abstraktere, weil sie eben keinen Text mehr hat. Aber ich könnte nicht sagen, eine Trompete ist mit einem bestimmten Gefühl verbunden. So schematisch kann man das nicht machen. Das funktioniert nicht. Alles mit allen Instrumenten kann man völlig verschiedene Dinge tun. Und deshalb hilft das leider auch nicht weiter.
Es wird ja viel über euch gesprochen und geschrieben, gerade jetzt in den Medien. Und es fällt sehr häufig dieser Satz, nach über 30 Jahren, sie haben sich stets neu erfunden, sind sich trotzdem treu geblieben. Ich finde den Satz ehrlich gesagt ziemlich abgetroschen. Wie stehst du dazu?
Wo hat das denn gestanden? Ich lese das selten.
Also das habe ich jetzt zum Beispiel gestern bei so einem Clip auf Arte, in der Arte-Mediathek gesehen. Das hat dann die Autorin so formuliert. Und ich finde es halt, also das wird gerne genutzt und ich finde es auch fast ein bisschen abgenutzt, diese Formulierung, auch wenn sie stimmt. Aber also es sind jetzt zwei Fragen. Würdest du dem inhaltlich zustimmen? Also immer neu erfunden, trotzdem treu geblieben? Ja, vielleicht ist das so die Hauptfrage.
Ich finde, dass es überhaupt nichts sagt. Also entweder hat man sich neu erfunden oder man ist nicht treu geblieben. Aber wenn du dich neu erfunden hast, ist dann danach was anderes. Und ich finde, Bands sind nicht dafür da, sich neu zu erfinden, sondern die Bands zu sein, die sie sind. Und natürlich hat man in seiner Stilistik und glaube ich, große Bandbreite. Natürlich verändert sich auch das Songschreiben mit den Jahren, die Erfahrung, aber auch das Leben, wie sich es entwickelt, spielt natürlich in anderer Weise auch da rein. Ich bin so, wie ich auch sonst nicht mehr derselbe Mensch bin, wie vor 40 Jahren, bin ich es aber natürlich trotzdem doch auch. Und das so muss man sich das da auch vorstellen. Aber ich finde, Element of Crime hat schon einen ganz klaren Charakter auch und ganz klar einen Wiedererkennungswert, was eher dafür spricht, dass in dieser Band auch sehr viel Kontinuität ist. Das finde ich eigentlich auch richtig, denn man hat ja eigentlich eine Band gegründet, weil man mit diesen Leuten zusammen so einen bestimmten Sound, eine bestimmte Art von Songs ganz toll hinkriegt. Und dafür steht dann die Band. Warum soll man sich da neu erfinden? Da kann man sie auch gleich umbenennen. Warum gibt man dann der Band nicht gleich einen anderen Namen oder so? Also das habe ich nie, das mit diesem Neuerfinden, und das habe ich nie verstanden, ganz ehrlich. Das ist eine sehr unkünstlerische und unmusikalisches Kriterium. Es hat eher oft was mit Journalismus zu tun. Man will ja auch den Journalisten, wenn man macht er seine 10. Platte und will den Leuten natürlich auch eine Möglichkeit geben, was zu schreiben und irgendwas Neues. Und dann sind Bands oft versucht, auch Künstler zu sagen, hey, wir haben uns hier neu erfunden, wir haben hier was ganz Neues angegraben und so. Aber eigentlich ist das nicht die Aufgabe einer Band, finde ich, und eines Künstlers. Wenn Claude Monet 20 Jahre lang Blumen malen will, dann ist daran nichts falsch. Und es gibt keinen Grund zu sagen, hey, warum wollt ihr nicht endlich mal ein paar Fabrikschornsteine oder so? Nein, das ist halt sein Ding. Und das ist wichtig, glaube ich, auch, dass wir zu dem, was wir sind, auch stehen als Künstler. Und nicht danach gehen, ach, ich muss jetzt mal was anderes machen, damit die Leute nicht glauben, ich würde mal das Gleiche machen. Ich finde es völlig in Ordnung, mal das Gleiche zu machen. Ja, wenn es so lang ist, weil das ja nicht bedeutet, dass es dasselbe ist. Das heißt ja nicht, dass man sich wiederholt, sondern dass man eigentlich in dem, was man tut, in dem ganzen schöpferischen Prozess, sich entwickeln kann. Aber Neuerfinden ist ja so ein bewusster Prozess der Abgrenzung von was Vorherigem. Und das finde ich ist ganz unnötig.
Wie geht's dir denn so mit deinem Publikum in Bezug auf diese lange Zeit? Hast du das Gefühl, da gibt's Veränderungen? Das hat sich bestimmt nicht neu erfunden, aber wenn du so guckst, wer so kommt zu den Konzerten, hast du das Gefühl, das sind immer die gleichen Leute oder gar dieselben? Oder sind es irgendwie immer wieder neue?
Naja, im Schnitt kommen bei Konzerten von uns eigentlich auf den Tourneen so zwischen 2.500 und 3.500 Leute. Und die kenne ich nicht. Mhm. Und ich maße mir über die auch kein Urteil an. Und das steht mir auch nicht zu. Und es ist mir eigentlich auch total Schnurzpiepe. Ich freue mich über jeden Menschen, der kommt, der sich an der Musik erfreuen kann. Das ist alles, was ich erwarten kann. Ich möchte gerne, dass die Leute in unsere Konzerte kommen und glücklicher wieder rausgehen. Man wird nicht unbedingt schlauer durch Songs, man wird auch nicht unbedingt ja, gebildeter oder so oder aufgeklärter, aber man kann glücklicher werden und man kann ein anderes Verhältnis zum eigenen Leben finden. Das ist so, worum es in der Kunst geht. Und da ist jeder Mensch willkommen. Ich glaube, ich habe nie gewollt, dass mir man, es gibt ja sowas, die Möglichkeit, auch so Rockmusik zu machen für eine bestimmte Szene. Also es gibt ja, und das ist sicher auch toll. Weil zum Beispiel, man macht jetzt Ska-Musik oder so, da ist das Publikum viel klarer definiert oder so New Romantic Gothic Rock oder so, also eine ganze Gruftgeschichte. Es ist viel klarer definiert, ein Publikum, was sich auch selber sozusagen homogener macht. Aber das ist bei uns nicht so. Das Publikum ist sehr heterogen und deshalb kann ich das überhaupt nicht sagen. Und ich finde es eigentlich auch toll, weil dann brauche ich darüber gar nicht erst nachzudenken. Ja, ich nehme es einfach so, wie das kommt. Wir sind ja selber, ich bin 40 Jahre älter, als wir damals mit der Band angefangen haben. Und natürlich sind auch viele Leute, die das in den Jahren für sich entdeckt haben, auch älter geworden. Wir spielen oft eben auch jetzt bestuhlte Säle zum Beispiel, oder am liebsten eigentlich teilbestuhlt. Das sind also die Leute, die gerne stehen wollen, stehen können, die sitzen wollen, sitzen können. Und auch das finde ich völlig in Ordnung. Weil jetzt endlich Leute auch sich frei fühlen sollen und auch das so wahrnehmen können sollen, wie es ihnen am liebsten ist. Das ist eigentlich das, was man anbieten möchte. Ne?
Aber bei Bestuhlung denke ich jetzt, muss ich sagen, eher an ein bisschen älteres Publikum. Also selbst ich freue mich schon häufig, wenn ich sitzen kann bei Konzerten.
Ja, natürlich. Ich komme auch viele ältere Leute und wie gesagt, ich bin der Jüngste in der Band, also von uns drei, die wir das immer gemacht haben, und ich bin 64 Jahre alt. Also was denkst du, wie alt die Leute sind, die kommen? Also es gibt auch Junge, aber es gibt natürlich auch viele in unserem Alter. Das wäre ja auch komisch, wäre schade, weil sonst wären sie uns ja alle abgesprungen aus den früheren Jahren. Also und wir haben ja heute mehr Zuschauer als je zuvor und dann kann man sich das überlegen. Es ist für mich oder für uns eigentlich am erstrebenswertesten, wenn wir so eine gemischte Konzertsäle bekommen, wo die Leute, also entweder reine Konzertsäle, was ich immer gut finde, weil da der Klang besonders gut ist und das auch für die Leute nicht wie Vieh rein und rausgetrieben werden, oder aber sowas wie so ein Zelt, finde ich toll, da stehen die meisten Leute. Es gibt auch Zelte, wo die Leute zum Teil sitzen können, wie Zirkus Krone in München. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Weil wie gesagt, dann kann man, und das kommt, tatsächlich ist es so, dass dann die Sitzplätze am ehesten ausverkauft, als erstes ausverkauft sind, bevor die Stehplätze dann ausverkauft sind.
Ja, vielleicht dazu, als junge Frau war ich einmal in Lörrach bei einem Konzert von euch und das war komplett bestuhlt. Und das hat natürlich eine riesen Irritation ausgelöst, weil wir kamen da für so ein Konzert und dann saßen da irgendwie alle und dann haben wir uns da irgendwie so unser Eckchen geschaffen, wo wir dann doch tanzen konnten. Aber genau, das ist auch 20 Jahre her.
Und ich erinnere mich gut an das Konzert in Lörrach. Das war unser einziges in Lörrach. Das war so eine Kulturhalle, eine relativ neue. Stimmenfestival, das war eine relativ neue Kulturhalle irgendwie, die sie dort hatten. Der Sound war gut, man kann das auch rein bestuhlt machen. Wir haben auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine alte Oper gespielt. Wir haben in diesem Rahmen dieser Tournee zwei Konzerte in der Philharmonie in Berlin gemacht und eins in der Philharmonie Köln, das geht auch. Und das ist natürlich von vornherein aber auch dann klar, dass es ein bisschen anders ist. Man muss halt dann sitzen. Das ist halt so. Aber die Leute machen, ich glaube, dass man gewinnt und man verliert dadurch. Natürlich man muss aufpassen, dass es nicht zu steif wird, ne? Dass die Leute trotzdem noch nett genug sind, die anderen durchzulassen, vorbeizulassen, auch mal aufstehen zu können, auch mal aufs Klo gehen zu können, so weiter. Aber grundsätzlich ist es dann ein bisschen strenger und ein bisschen eingeschränkter, aber gleichzeitig ist natürlich auch das Publikum leiser und die Musik wirkt auch anders. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und früher habe ich das ganz abgelehnt, so rein bestuhlte Seele. Ja, also Tempodrom, halb bestuhlt, super, so Berlin, aber so ganz bestuhlte Seele gar nicht. Und dann haben wir angefangen, sowas wie Gasteig München zu machen und so, um zu mehr sehen, es geht eben auch. Und dann treten andere Dinge auch in den Vordergrund in der Musik, bald für die Leute oft. andere Stücke manche Stücke haben auch eine andere Wirkung in dem Moment. Und das kann erwünscht sein oder nicht. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, rein bestuhlt habe ich nicht so eine Lust, aber das ist dann eben so. Muss man dann durch. Ne?
Wie stehst du zu dem Satz, Melancholie ist eine höhere Form des Glücks oder eine tiefere Form des Glücks, was ja viele Menschen jetzt erstmal irritierend finden. Wie siehst du das?
Das ist schwierig. Ich glaube, damit macht man sich vielleicht ein bisschen zu einfach. Also Melancholie ist ja ein Wissen um die eigene Vergänglichkeit und eigentlich auch so eine Trauer darüber. Das darf man nicht vergessen. Und die Melancholie hat viele Schattierungen und geht natürlich dann irgendwann, kann auch in Richtung Depression gehen, kann auch einen auch überwältigen und kaputt machen. Natürlich, klar. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch gut, dass man sich seiner Vergänglichkeit bewusst ist, weil ihm das auch eine andere Möglichkeit gibt, auch das Leben bewusst wahrzunehmen. Insofern kann man aber sagen, und das ist ganz interessant, die Musik ist ja von allen Künsten meiner Ansicht nach die melancholischste, weil sie dieses Zeitliche, dieses Vergangen, dieses Vergehen-Element sehr stark hat. In dem Moment, wo ein Ton erklingt, ist er schon wieder weg. Also man kann nichts festhalten, es ist komplett abstrakt und das ist ein bisschen wie das Leben selbst. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil in der Musik merkt man auch, kann eben auch das Traurige schön sein und auch das Melancholische lustig. Also weil das ist kein Widerspruch mehr plötzlich. Man kann ein melancholisches Lied spielen und man, die Leute amüsieren sich prächtig. Und das ist ja das, was man, ne, das finde ich eigentlich toll. Das funktioniert aber natürlich so nur in der Kunst. In der Kunst kann auch das Traurige schön sein. Und im richtigen Leben ist das Traurige meist eigentlich nur traurig. Und Melancholie ist nur dann okay, wenn sie, oder kann man, ist nur dann leicht erträglich im richtigen Leben, wenn sie nicht mit zu viel Kummer verbunden ist, weil dann kann es auch schnell nach hinten losgehen.
Ja, und ich finde schön, was du vorhin gesagt hast, dass du dir wünschst, dass Leute glücklicher aus Konzerten zum Beispiel rausgehen. Und ich finde, das passt ja auch sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, dass eure Art über Melancholie zu singen, Musik zu machen, dabei auch ein bisschen helfen kann sozusagen in der Melancholie.
Ja, das ergibt ja auch die besten Songs, Melancholie, also melancholische Themen, oder beziehungsweise ich meine, die Bluesmusik ist nichts anderes. Also ganz viele Musik ist natürlich melancholisch und rührt einen darin sehr stark an und gibt einem Gefühl für das Leben, das man lebt und auch für den besonderen Charakter des Lebens, das man sonst so nicht bekommen würde. Und es bringt einen auch, und das ist das Tolle an der Kunst, schafft einem auch Distanz zur eigenen Existenz, wo man sich plötzlich wie von außen sieht und das, was einem widerfährt, weil es dieses künstliche Element darin gibt, dieses Distanzierte und gleichzeitig aber eben auch Ästhetisierende, und das finde ich stark. Deshalb habe ich nie ein Problem damit gehabt, wenn Leute gesagt haben, eure Musik ist so melancholisch. Schwierig ist aber, wenn sie den glauben, dann müsste man selber aber auch jetzt so jemand sein, der die Melancholie ständig nach außen trägt im richtigen Leben. Aber ich bin kein Künstlerdarsteller, ich muss das nicht machen. Also es gibt eine Zeit der Musik und der Songs und da kann man das auch ausleben und stattfinden lassen. Und im richtigen Leben muss man aufpassen, dass man sich davon nicht überwältigen lässt, denn das kann einen auch sehr leben, glaube ich.
Vor einigen Tagen ist ja der berühmte Regisseur Klaus Peymann gestorben. Er hatte für sich den Anspruch, dass seine Kunst, sein Theater auch politisch ist. Und ich weiß, wir beide haben vor ziemlich genau 15 Jahren saßen wir hier beim ZDF beim Interview und wir haben so ein bisschen drüber gestritten, inwiefern Kunst überhaupt politisch sein darf. Ist es da noch gute Kunst? Jetzt meine Frage, also diese Aussage von Klaus Peymann, würdest du sagen, dadurch disqualifiziert er sich als guter Künstler?
Naja, Peymann hat ja eigentlich in seinen letzten 20 Jahren am Berliner Ensemble eigentlich vor allem dafür Ärger bekommen, dass er eigentlich ein sehr klassisches Theater gemacht hat. Und natürlich wird das, was gesellschaftlich passiert, spiegelt sich natürlich in der Kunst wider. Aber die Kunst ist eben ebenso ein auch gleichberechtigtes Überbauphänomen wie die Politik. Das Problem ist, ich finde nicht, dass es ein Problem ist, wenn Kunst politisch sein will oder wenn es politische Sachen in der Kunst eine Rolle spielen. Ich finde es ein Problem, wenn man den Anspruch an die Kunst stellt, weil das ist ein kunstfeindlicher Verständnis sozusagen von Musik zum Beispiel, indem man denkt, die Kunst hätte keinen Wert an sich oder eben keinen eigenen spezifischen Wert, sondern wäre nur dafür da, für etwas anderes gut zu sein, die Leute politisch aufzuklären, die Leute schlauer zu machen, die Leute zu besseren Menschen zu machen, die Leute medizinisch zu therapieren, was immer da an Ansprüchen an die Kunst gestellt wird. Und das hat immer was, wie soll ich sagen, extrem. Ja, ist halt auch, weil die Deutschen auch so ein Ingenieursvolk sind, kommen sie da einfach nicht von runter. Das Interessante bei Peymann war halt, dass er in Wien, wo man sehr, sehr tiefe Liebe zur Kunst hat, natürlich dann auch sehr viel Wirkung erzielen konnte, wenn man dann, und Das hat er ja auch nicht dauernd gemacht. Aber wenn man dann bestimmte Sachen einfach auch aufs Tapet bringt. Und natürlich war zum Beispiel Heldenplatz von Bernhard war ein sehr, sehr wichtiges Stück und eine sehr wichtige Inszenierung. Und das kann man nicht hoch genug anrechnen. Aber das heißt nicht, dass jedes Theaterstück, was man inszeniert, eben so eins sein muss. Das geht auch nicht. Und man darf auch nicht vergessen, dass Heldenplatz natürlich auch eine Geschichte behandelte, also einen Teil der Geschichte, der da auch schon ein paar Jahrzehnte zurücklag. Denn auch das ist wichtig. Wenn man tatsächlich sehr konkret politisch wird, auch in der Tagespolitik, dann wird man feststellen, dass einem das sehr schnell auch veraltet. Also niemand liest die Tageszeitung von vorgestern. Das macht einfach, die ist erst 2 Tage alt. Wenn wir einen Song schreiben oder wenn jemand einen Film dreht oder auch ein Theaterstück schreibt, dann muss er sich schon sehr genau überlegen, was er da reinbringt, auch an politischen Sachen, weil das sonst einfach in dem Moment, wo das Theaterstück dann inszeniert wird, das Buch, der Roman erscheint oder eben so ein Song aufgenommen ist oder öffentlich gespielt ist, schon wieder völlig vergessen sein kann. Und deshalb warne ich davor, also weil Vita brevis ars longa, ja, das Leben ist kurz und die Kunst dauert. Und das ist, glaube ich, ist auch wichtig. Wir weisen darüber hinaus. Politisch ist völlig okay, wie alles andere, wie das Lustige, das Traurige, der Humor, alles gut. Aber letztendlich weist Kunst immer auch darüber hinaus. Und wenn sie das nicht tut, dann ist es ein Problem. Und das ist das Tolle an Heldenplatz. Heldenplatz ist ja nicht einfach ein Stück darüber, dass die Österreicher eben so große Nazis waren auch und große Unterstützer der Nazis waren, als die eben Österreich annektiert haben. Aber es ist auch ein Stück über das persönliche Drama dieser Menschen, die darin vorkommen. Und deshalb ist dieser Hintergrund hat auch nur was gewisserweise Beispielhaftes dafür, wie die Menschen mit ihrem Leben, ihrer Vergangenheit, auch ihren Missetaten oder eben ihrer Kränkung oder der politischen Verfolgung, der sie ausgesetzt waren, wie sie damit umgehen. Und da sind wir eigentlich sozusagen da, wo die Kunst am stärksten ist. Beim Einzelnen und dem, was ihm passiert und dem, was ihm auch passiert gegenüber einer Gesellschaft, in der er sich irgendwie behaupten muss. Das sind die großen Themen. Und deshalb ist mein Problem nicht, dass jemand sagt, Kunst muss politisch sein. Mein Problem ist, dass einfach das so verkürzt ist und so klein und kurz gedacht, was die Kunst betrifft, dass es mich wahnsinnig langweilt. Das kommt oft von Politikern und so auch, die also einfach auch so eigentlich auch einfach gar kein Verhältnis zur Kunst haben, für die das einfach nur ein Vehikel ist. Ja, und dann bin ich dann ehrlich gesagt nicht dabei.
Also eure Kunst ist Kunst. Und wie ist es mit den Menschen, die hinter Element of Crime sind? Sind die politisch oder können Künstler ihre Wirkungsmächtigkeit nutzen? Wie stehst du dazu?
Naja, das ist ja genau das Problem. Du nimmst eine Popularität, die sich auf was ganz anderem gründet, auf schönen Melodien, auf die Art, wie du singst und so weiter und münzt das um in was Politisches und denkst, du könntest damit die Leute manipulieren. Du könntest sie damit sozusagen dazu bringen, etwas zu denken. Was ist aber, wenn sie deine Kunst scheiße finden? Was ist, wenn sie deinen Gesang nicht mögen? Was ist, wenn sie deine Lieder nicht mögen? Sollen sie dann auch das, was du politisch sagst, ablehnen? Wenn also, was ich Bono sagt, Entschuldigung der dritten Welt und ich finde U2 scheiße, was mache ich dann? Soll ich dann auch das mit der Entschuldigung der dritten Welt nicht richtig finden? Oder wenn ich die Entschuldigung der dritten Welt für einen etwas zu stumpfen und ehrlich gesagt zu kurz gedachten Ansatz halte, soll ich dann auch die Musik von U2 ablehnen? Das ist die Frage. Wo ist der Zusammenhang? Ich sehe ihn nicht zwischen der Musik von U2 und dem, was er da erzählt. Deshalb muss ich das, natürlich, wir haben das Recht, uns politisch zu betätigen, wie der andere Mensch auch. Aber das ist auch harte Arbeit. Da muss man sich auch engagieren. Da sollte man auch in eine Partei eintreten und so. Und das finde ich alles super richtig. Und das können Künstler genauso tun wie jeder Klempner. Und so wie ein Klempner nicht unbedingt politisch klempnern muss, so muss der Künstler auch nicht unbedingt den Umstand, dass er Künstler ist, dann da einsetzen. Denn das läuft allzu oft auf Manipulation hinaus. Und ist eigentlich das Gegenteil von Aufklärung. So, jetzt wisst ihr es.
Jetzt ein Statement. Vielen Dank fürs Gespräch.